Schatzgrube Bibel. Wir graben, wir suchen und finden Schätze im Buch aller Bücher.
Komm mit, wir suchen einen Schatz. Komm mit, wir zeigen dir den Platz. Es ist der schönste Schatz der Welt. Liegt mehr als Ehre, Gut und Geld.
Jeden Montag ab 19 Uhr auf Radio ZB30.
Guten Abend, liebe Kinderstundenfreunde. Ruth Gosen begrüßt euch in der Schatzsuche. Heute hört ihr als erstes die Ratefix-Infos. Hallo, liebe Ratefix-Kinder. Die 6 Neueinsteiger sind Megan Giesbrecht aus Hochstadt Paratodo. Sie ist 8 Jahre alt. Kaitlin Giesbrecht aus Hochstadt Paratodo ist ebenfalls 8 Jahre alt. Emmy Gabriele Tövs kommt aus Schönfeld, Kolonie Menno. Sie ist 8 Jahre alt. Sie möchten gerne bei Ratefix mitmachen. Mein Name ist Andy Thiago Sawatzki. Am 23. Januar bin ich 7 Jahre alt geworden und möchte durch Ratefix mehr von Jesus kennenlernen. Ich wohne in Osterwick, Menno. Ich bin Sandro Funk. Ich bin 8 Jahre alt und gehe in die 2. Klasse der Schöntalschule. Ich wohne in Osterwick, Menno. Außerdem habe ich 3 Schwestern. Mein Hobby ist Fußballspielen. Johann Schmidt ist 8 Jahre alt, wohnt auf der Stanzia Agua Viva beim Dorf Corales in Fernheim. Alle möchten gerne einen Ratefixbogen erhalten. Herzlich willkommen Megan, Kaitlin, Gabriela, Andy, Thiago, Sandro und Johann in der Runde der Ratefix-Freunde. Folgende Kinder haben sich abgemeldet. Stacy Giesbrecht meldet sich ab. Sie ist 8 Jahre alt und hat den 3. Preis erhalten, nachdem sie 9 Bögen ausgefüllt hat. Emmy Giesbrecht möchte sich ebenfalls von Ratefix abmelden. Sie ist 10 Jahre alt. Emmy hat den 3. Preis erhalten und hat 9 Bögen ausgefüllt. Lia Funk verabschiedet sich mit folgendem Brief. Ich verabschiede mich von euch, da ich im nächsten Monat 15 Jahre alt werde. Danke für all die Rätselbögen, die ich zugeschickt bekommen habe und für die Preise, auf die ich mich immer wieder gefreut habe. Ich wünsche euch weiterhin viel Mut und Freude in dieser Arbeit. Vielen Dank, Lia. Ich habe immer gern deinen Namen gelesen. Du hast den 30. Preis erhalten. Für diese Kinder sind wir besonders dankbar. Ihr habt gelernt, durchzuhalten, was ihr angefangen habt. Du hast 90 Bögen in 7 Jahren und 5 Monaten ausgefüllt. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein gutes Vorbild gewesen. Wir wünschen dir auch weiterhin Gottes Segen in deiner Jugend- und Erwachsenenzeit. Ich kann euch zurufen, bleibt dem Herrn Jesus treu. Giovanni Isaac ist 15 Jahre alt geworden und möchte sich ebenfalls abmelden. Er bedankt sich für die Rätselbögen. Giovanni hat den 21. Preis erhalten. Das sind 63 Bögen in 5 Jahren und 3 Monaten. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Pünktlichkeit. Sei herzlich gegrüßt und gesegnet. Wir wünschen dir viel Kraft und Jesu Geleit in deinem weiteren Leben. Sydney Wiebe schreibt: Ich bin Sydney Wiebe und möchte mich von Ratefix abmelden, da ich im Februar 15 Jahre alt geworden bin. Vielen Dank für die vielen Ratefix-Bögen, die Sie mir immer wieder zugeschickt haben. Ich habe viel Neues dazugelernt und wünsche Ihnen und den anderen Teilnehmern viel Mut und Kraft weiterzumachen. Ich möchte Ihnen den Bibelvers aus 5. Mose 31, Vers 8 mitgeben. Der Herr, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und die Hand nicht abziehen und dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Vielen Dank, Sydney. Du hast den 28. Preis erhalten. Dazu freuen wir uns mit dir. Sei gesegnet in deinem weiteren Leben. Du hast 84 Rätselbögen in genau 7 Jahren ausgefüllt und viel dazu gelernt. Danke für dein Dabeisein. Stacy, Lia, Amy, Giovanni und Sydney, wir wünschen euch ein gesegnetes weiteres Leben mit vielen schönen Erfahrungen und Erlebnissen und in besonderer Weise ein Leben mit Jesus an eurer Seite. Ich lese die Namen der Preisgewinner vom Monat Februar 2026. Erster Preis Katie Wolf. Zweiter Preis Gabi Dörksen, Alicia Funk, Jana Funk, Jeremy Funk, Natascha Falk und Sandro Funk. Dritter Preis Chiara Bergen, Theo Fröse, Anja Hiebert, Nora Hiebert, Annika Wiebe und Avery Wiebe. Vierter Preis Karin Dörksen, Beate Enz, Ashley Neufeld, Phil Penner und Jamila Wiebe. Fünfter Preis Bessie Giesbrecht und Talita Niesen. Sechster Preis Derlis Fair, Joey Fair und Sergio Isaac. Siebter Preis Milena Enz, Nick Penner und Ryan Sawatzki. 8. Preis Petra Hiebert. 10. Preis Wendy Frös und Samuel Isaac. 11. Preis Natalia Fehr, Kilian Harder, Leonie Hauf, Samantha Kehler, Naomi Rempel und Tribis Rempel. 12. Preis Elisa Sawatzki. 13. Preis Angelina Funk, Liam Harder, Jeremy Hiebert, Alicia Penner und Samira Reckziegel. 14. Preis Daniel Fröse und Tanja Fröse. 16. Preis Nadia Bergen. 17. Preis Chiara Dück. 18. Preis Andy Gisbrecht, Sophia Hiebert und Nadja Sawatzki. 19. Preis Sandra Gisbrecht. 21. Preis Lisander Fröse. 22. Preis Miguel Gisbrecht. 23. Preis Carrie Fehr. 24. Preis Josie Dirks und Kerstin Töfs. Wir gratulieren die 54 Preisgewinner ganz herzlich und melden uns wieder am 20. April mit neuen Informationen. Eure Tanten Adelheid und Ruth. In dieser halben Stunde wollen wir uns auch mit dem Thema Gehorsam auf Gottes Stimme zu hören beschäftigen. Die Frage der Woche lautet: Warum spricht Gott heute nicht mehr so zu uns, wie er früher zu den Menschen sprach? In der folgenden Geschichte besucht Gott persönlich den Abraham. Früher sprach Gott durch bestimmte Menschen, durch die Propheten zu seinem Volk. Ihnen offenbart er sich und sie erhielten von Gott die Gebote, die sie dem Volk Israel weitergaben. Die Propheten haben nur auf Christus hingewiesen. Sie sprachen in Gottes Namen von der Gerechtigkeit, über Gottes Heiligkeit und davon, dass die Menschen für ihre Sünden das stellvertretende Opfer Jesu Christi brauchen. Nachdem Gott die Menschen auf das Kommen des Messias vorbereitet hatte, schickte er seinen Sohn auf die Erde, um sie zu retten. Und er gab ihnen seinen Heiligen Geist, der in allen lebt, die durch Christus erlöst sind. Jesus kam auf unsere Erde und lebte unter den Menschen. Er zeigte uns, wie sehr Gott uns liebt, was Gott von uns erwartet und wie wir vor ihm leben sollen. All dies steht in der Bibel, im Neuen Testament. Aber jetzt braucht Gott nicht mehr wie früher durch einzelne Menschen zu uns zu sprechen, denn sein Heiliger Geist lebt in jedem, der an Jesus glaubt, und er lehrt uns, Gottes Wort, die Bibel, zu verstehen.
Abram und Lot.
Auf den grünen Wiesen Kanaans weideten die Herden Abrams und Lots. Sie hatten sich über das Land verteilt und bedeckten Hügel und Täler zu Tausenden. Und wenn die Tiere satt waren, lagen sie friedlich nebeneinander im Gras. Doch plötzlich wurde der Friede gestört. Zornig standen sich Männer mit geballten Fäusten gegenüber. Es waren Abrams und Lots Hirten. Die zankten sich wieder einmal. Wochenlang ging das schon so. Sie stritten sich um die besten Weideplätze oder um ein Schaf, das von der einen Herde zur anderen gelaufen war. Und am Abend zankten sie sich darum, wessen Herde als erste am Brunnen trinken durfte. Und oft brachten sie ihre Klagen auch vor ihre Herren. Das alles machte Abram traurig. Er war ein Mann des Friedens und ermahnte seine Hirten immer, doch die Klügeren zu sein und nachzugeben. Aber die Herden waren zu groß und wurden mit jedem Jahr noch größer. Und mit den Herden wuchsen auch Zank und Streit. Schließlich gab es nur noch ein einziges Mittel, um dem ständigen Streit ein Ende zu machen. Abram nahm Lot mit auf einen hohen Hügel, von dem aus man das ganze Land überblicken konnte. Im Osten floss der Jordan durch eine breite grüne Ebene, die fruchtbar und schön war wie ein Paradies. Im Westen lag ein weniger fruchtbarer Landstrich mit Hügeln und Tälern und kleinen Flüssen, und in der Ferne glänzte das Meer. Da sagte Abram:
Lass doch keinen Zank sein zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Verwandte. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du nach Westen gehen, so gehe ich nach Osten. Willst du nach Osten, so gehe ich nach Westen.
Es war sehr freundlich von Abram, dass er Lot die Wahl ließ. Und Lot hätte das freundliche Angebot nicht annehmen dürfen. Er hätte bescheiden sein müssen. Aber Lot sah sich um. Er sah die schöne grüne Ebene mit dem Jordan und dachte:
Die will ich nehmen. Dort haben meine Schafe immer Gras im Überfluss. Dort bekomme ich eine große Herde und werde ein reicher Mann. Dort liegen zwar die beiden Städte Sodom und Gomorra und in ihnen wohnen schlechte Menschen, aber was stört mich das schon? Ich will dem Herrn dienen. Dem Herrn und meinem Vorteil gleichermaßen.
Und Lot sagte hastig:
Dann gehe ich nach links, mein Onkel.
Und er wies mit der Hand auf die schöne Ebene. Für Abram blieb nun das andere Land. Es war auch fruchtbar und ganz schön, aber doch nicht so wie die Jordanebene. Und große Trockenheit ließ dort manchmal alles Gras verdorren. Der habgierige Lot zog nun in ein reiches, aber gefährliches Land. Abram, der demütige, bescheidene Abram hingegen, blieb in der Nähe der Terebintenwälder von Mamre bei Hebron. Aber Abram war dennoch zufrieden, und der Herr, der alles gehört hatte, sprach zu ihm: Schau dich nach allen Seiten um, von dem Ort, an dem du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn alles Land, das du siehst, will ich dir geben und deine Nachkommen. Und ich will deine Nachkommen so zahlreich machen wie den Staub der Erde. Wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, dann können auch deine Nachkommen gezählt werden. Und diese Versprechen machten Abram ebenso glücklich, wie wenn er in einem Paradies gewohnt hätte. Er erhielt den geringeren Teil, aber mit dem Segen des Herrn. Das machte ihn reich. Eines Tages, es war ein paar Jahre später, kam ein Mann über die Hügel gerannt, direkt auf Abrams Zelte zu. Er keuchte, seine Kleider waren zerrissen und in seinen Augen standen Angst und Schrecken. Als er atemlos die Zelte erreicht hatte, fiel er vor Abram auf die Erde und stammelte:
Herr, etwas Schreckliches ist geschehen. Ein mächtiger König ist gekommen. Kedorlaomer mit seinen Bundesgenossen und mit einem großen Heer. Er hat Krieg geführt mit Sodom und Gomorra und den anderen Städten im Jordantal. Er hat alle Leute aus Sodom gefangen genommen, auch Lot samt seiner Frau und seinen Kindern. Und jetzt führt er sie als Gefangene in sein Land fort.
Da dachte Abram nicht mehr daran, dass Lot so undankbar und habsüchtig gewesen war. Er sandte rasch zu seinen drei Freunden Aner, Eschkol und Mamre, damit sie ihm im Kampf und bei Lots Befreiung halfen. Er rief alle seine Knechte:
Bewaffnet euch,
sagte er,
und sattelt die Kamele, aber schnell.
Und kurz darauf jagte Abram, der alte graue Fürst der Hirten, mit gut 300 Mann über die Ebene dem König Kedorlaomer nach. Die Erde dröhnte vom Hufschlag der vielen 100 Tiere. Abram dachte nicht an seine Herden. Er dachte nicht daran, dass das Heer des Feindes so groß war und seine Truppe so klein. Er betete:
Herr, hilf uns, dass wir Lot retten.
Es war mitten in der Nacht, als Abram und seine Getreuen weit, ganz weit im fremden Land die Feinde einholten. Sie teilten sich in mehrere Gruppen und schlichen sich von verschiedenen Seiten an das große Heerlager heran.
Komm, sie schlafen.
Die Feinde schliefen. und die Gefangenen lagen gefesselt am Boden. Nur Nachtposten standen bei dem geraubten Vieh. Und nun kam es dort in der Nacht zu einem erbitterten Kampf zwischen der kleinen Truppe der Hirten und dem großen Heer des Räuberkönigs. Als der Morgen anbrach, flohen die Feinde in alle Richtungen und wurden bis kurz vor Damaskus verfolgt. Sie würden nie wiederkommen und rauben. Das wurde ein fröhlicher Rückmarsch. Alle Gefangenen waren befreit, darunter auch Lot und seine Frau und die Kinder. Und alle bekamen das Vieh und den Besitz wieder, die ihnen die Feinde geraubt hatten. Lot war dankbar, aber er schämte sich auch, und der König von Sodom war so dankbar, dass er sagte:
»Gib mir die Leute, die Beute behalte für dich.«
Doch Abram lehnte entschieden ab. Er dachte daran, dass der Herr, der König Himmels und der Erde, ihm versprochen hatte, ihn reich und mächtig zu machen. Ihm allein wollte er vertrauen, von ihm allein Wohltaten annehmen. Abraham antwortete:
»Gib nur meinen Knechten etwas und meinen Freunden Aner, Eschkol und Mamre. Ich aber will keinen Faden, keinen Schnürsenkel von dir nehmen. Niemand soll später sagen können, er habe Abraham reich gemacht.«
Bis an den Jordan gingen sie zusammen. Dann zog Abraham mit seinen Knechten und seinen Freunden allein weiter, aber die Nachricht von dem großen Sieg war ihnen schon vorausgeeilt. Da kam aus Salem, der Friedensstadt, die auf den Hügeln lag, ein alter, ehrwürdiger Mann Abraham entgegen und hinter ihm seine Knechte, beladen mit Brot und Wein für die erschöpften Kämpfer. Das war der König von Salem. Der war ein Priester Gottes des Allerhöchsten, Melchisedek. König der Gerechtigkeit war sein Name. Der segnete Abraham, und Abraham, der mächtige Sieger im Kampf, verneigte sich tief vor diesem Abgesandten Gottes und gab ihm reiche Geschenke. Den zehnten Teil der gesamten Beute gab er ihm, und darauf zog er noch glücklicher zu seinem Zelt, wo die Frauen warteten. Viele Jahrhunderte später sollte ein anderer Friedensfürst kommen, größer als Melchisedek. Ein noch heiligerer Priester als er, der große Abgesandte Gottes. Auf ihn hoffte Abraham, nach ihm sehnte er sich von ganzem Herzen. Und deshalb verneigte er sich so tief vor diesem Friedensfürsten Melchisedek. Denn ihn hatte Gott geschickt, um Abrahams Glauben zu stärken. Er war ein lebendes Zeichen dafür, dass der Erlöser kommen würde.
Um eine wichtige Lehre zu verstehen, brauchen Schreiber von Kindergeschichten oft Beispiele von Tieren und Pflanzen. So ist es auch mit der folgenden Geschichte. Der Besondere. Passt gut auf und ihr werdet etwas daraus lernen. Auf der grünen Wiese vor dem großen Haus hatte sich ein zufrieden aussehendes Pärchen niedergelassen. Die hübsche Hündin Daisy leckte in aller Ruhe ihr Junges ab. Der kleine Welpe genoss die raue Zunge seiner Mutter. Er mochte es, wenn sie ihm über das Fell strich. Auf einmal fragte der Welpe: »Mama, bin ich ein guter Hund?« »Aber natürlich bist du ein guter Hund, mein Kind. Du bist der Allerbeste.« »Der Allerbeste?« »Ja, du bist doch mein Sohn und darum bist du geliebt und für mich der Allerbeste.« »Bin ich sogar besser als Stromer?« »Natürlich.« Stromer ist doch nur ein gewöhnlicher Straßenköter und nicht reinrassig. Wir dagegen sind Zwergpudel. Das ist eine edle Rasse. Denn früher lebten die Pudel am Hofe und waren Königshunde, sagte Daisy, nicht ohne Stolz. Das ist ja toll, staunte Arpel. Er war beeindruckt. Königshunde? Ja, denke immer daran, dass du kein gewöhnlicher Hund bist, sondern ein ganz besonderer. Dann kannst du dich immer freuen im Leben. Daisy wurde still und pausierte mit dem Kämmen ihres Sohnes. Der konnte es kaum erwarten, zu seinen Freunden zu kommen. Heute würde Arpal ihnen erzählen, wer er war. Die anderen würden vor Neid bestimmt platzen. Als die Morgentoilette endlich beendet war, rannte Arpal nach hinten in den Hof. »Wisst ihr eigentlich, dass ich ein besonderer Hund bin?«, sagte Arpal, ohne zu grüßen. »Was soll dich denn so besonders machen?«, wunderte sich Rex, der große Schäferhundwelpe. »Ich war schon immer ein Besonderer, aber meine Mutter hat es mir erst heute gesagt.« Und dann erzählte Arpal in allen Details, was er gerade von seiner Mutter gehört hatte. Alle Hunde des Bauernhofes standen um Arpal herum und hörten ihm zu. Zum Schluss ergänzte er noch: »Und da ich also ein königlicher Hund bin, sollte ich beim Spielen immer der Anführer sein.« »Aber sonst war immer Rex der Leiter. Er ist der Älteste und der Gerechteste«, warf Marilu die kleine Jagdhündin ein. »Aber ich bin ein königlicher Hund und darum habe ich das Leiten im Blut. Ich kann es besser als Rex und so werde ich in Zukunft bestimmen, was wir spielen.« »Also gut, wenn du ein Königshund bist, dann wirst du wahrscheinlich auch Spiele leiten können.« Nun versammelte sich das ganze Hunderudel auf dem Spielplatz. Der kluge Rex wollte sich mit dem kleinen Neumalklug nicht streiten. Deshalb beschloss er, nur zuzuschauen, wie alles weiterging. »Also, wir spielen Fangen«, kommandierte Arpal. »Oh nein, ich will nicht Fangen spielen. Mir tut die Pfote weh«, klagte die kleine Debbie. »Dann spielen wir eben ohne dich«, unterbrach sie Arpal. »Aber das ist gemein und langweilig. Rex hat immer auf alle Rücksicht genommen und er denkt sich Spiele aus, bei denen wir alle mitspielen können«, beschwerte sich Debbie. »Du hast einem königlichen Hund nichts zu sagen. Ich bin etwas Besseres, ein Besonderer.« »Du bist nichts Besseres, du bist ein Wichtigtuer«, sagte Debbie und begann zu weinen. Die anderen jungen Welpen hatten zwar Mitleid mit Debbie, aber sie wollten selbst gerne Fangen spielen. Deshalb sagten sie nichts. Dann begann das Spiel. Schon nach einigen Minuten hatte Arpal verloren. Er war gekränkt und fing an zu kläffen. »Das gilt nicht. Ich habe die Regeln geändert. Wir fangen noch einmal von vorne an.« »Wieso denn das?«, widersprachen die anderen Hunde. »Man darf die Regeln nicht mitten im Spiel ändern. Das ist nicht fair.« »Natürlich ist das fair. Wollt ihr mir etwa sagen, was gerecht ist und was nicht?« So stritten die Hunde und beschimpften sich gegenseitig. Es wurde so laut, dass die älteren Hunde nur seufzten und sich mit den Pfoten die Ohren zuhielten. Schließlich konnte Arpal aber auch alle dazu bringen, vom Neuen zu beginnen. Aber dabei geschah genau das Gleiche und dann hatten die Hunde die Schnauze voll. Sie weigerten sich, unter der Leitung des kleinen Arpal zu spielen. Darüber war Arpal sehr enttäuscht. Er lief zu seiner Mutter. »Mama«, kläffte der Welpe unter Tränen. »Sie verscheuchen mich alle und wollen nicht mehr mit mir spielen. Auch die erwachsenen Hunde hacken auf mir herum und sagen, ich bin kein Königshund, sondern ein Schwätzer.« Die Hundemutter bedauerte ihren Sohn. Während sie sich noch einmal behutsam um sein Fell kümmerte, sagte sie, »Beachte sie gar nicht. Wir Pudel sollten uns nicht mit den Wachhunden oder Jagdhunden gar nicht abgeben. Wir stehen doch darüber. Spiel allein, du hast die Gesellschaft von Hofhunden nicht nötig. Von denen guckst du dir sonst nur das schlechte Benehmen ab. Und die Erwachsenen brauchst du auch nicht zu beachten. Sie beneiden uns doch nur.« »Okay, ich versuche mir nichts daraus zu machen«, sagte Arpal und ging, um zu spielen. Aber allein wurde es ihm sehr bald langweilig. Deshalb unternahm Arpal doch noch einen Versuch, mit den anderen zu spielen. Allerdings wollte er sich von Rex jetzt nichts mehr sagen lassen. Man konnte doch nicht auf den Sohn irgendeines Schäferhundes hören. Aber mit dieser Einstellung war Arpal nach wenigen Minuten wieder allein. So ging es mehrere Tage lang. Eines Morgens saß Arpal ganz früh draußen und schaute traurig der fröhlichen Hundeschar zu. »Vielleicht bin ich gar nicht so besonders«, dachte er. »Vielleicht bin ich sogar schlechter als alle anderen und deshalb lassen sie mich nicht mitspielen.« Der kleine Welp hing seinen traurigen Gedanken nach, aber hat irgendwie keine Lust, zu seiner Mutter zu gehen und ihr alles zu erzählen. Vielleicht konnte er Nestor fragen. Der war zwar auch kein Rassehund, aber er war der Älteste und die erwachsenen Hunde sagten von ihm, dass er sehr weise sei. Wenn es im Hof eine schwierige Situation gab, wusste Nestor immer eine Antwort und fand die richtige Lösung. Allerdings war er ziemlich streng und konnte sehr böse werden, sodass selbst alte Hunde ihn ein bisschen fürchteten. Doch es gab keine Wahl. Arpad brauchte unbedingt eine Antwort auf seine schwierige Frage. Er stand auf und stritt langsam zum anderen Ende des Hofes. Als er zur Hütte des alten Nestor kam, kläffte er vorsichtig. »Herr Nestor!« »Was willst du?« brummte Nestor ein wenig unwillig. »Sagen Sie bitte, bin ich etwas Besonderes?« »Warum fragst du das?« »Meine Mutter hat mir gesagt, dass ich ganz besonders bin. Aber die anderen glauben das nicht und wollen nicht mit mir spielen. Vielleicht sind sie neidisch oder vielleicht bin ich in negativer Hinsicht etwas Besonderes. Vielleicht bin ich der Allerschlechteste.« »Nein, du bist nicht schlecht. Du bist schon etwas Besonderes.« »Wirklich? Aber warum wollen die anderen Welpen dann nicht mit mir spielen?« »Man unterbricht die Eltern nicht,« bauzte Nestor. »Ich bin noch nicht fertig, also wenn du mir noch zuhören willst, dann höre. Du bist ein Besonderer, aber ebenso sind auch Debbie und Rex etwas Besonderes. Das kann doch nicht sein, sie stammen doch von ganz einfachen Hunden ab.« »Seitdem du weißt, wer du bist, benimmst du dich fast unmöglich,« knurrte Nestor. Arpad verstummte beschämt. »Königshunde sollen doch die besterzogensten sein.« Und hier wurde er nun so gerügt. »Deine Mutter hat dir nur einen Teil der Wahrheit gesagt. In Wirklichkeit sind wir alle etwas Besonderes, denn keiner ist wie der andere und jeder hat seine einzigartige Besonderheit. Wenn du diese Einzigartigkeit in jedem Welpen und jedem Hund erkennst und wertschätzt, wirst du der glücklichste Hund sein und alle werden deine Freunde sein wollen. Aber es gibt manche, die sehr garstig sind. Was ist denn das Besonderes? Schau dich selber an, dann erkennst du, dass die garstigsten Hunde nur ihre Besonderheit noch nicht erkannt haben. Sie wissen nicht, wie einzigartig sie sind, stolzieren aber mit hoch erhobenem Kopf daher, genau wie du. Sie achten das Besondere an anderen nicht, darum sind sie so garstig. Du sollst lernen, deinen Freunden zu helfen, wie sie ihre Einmaligkeit entdecken können. Dann gewinnst du viele Freunde und fühlst dich nicht mehr allein.« Arpad wollte fast schon beleidigt sein. Andererseits wollte er aber unbedingt noch mehr erfahren, sodass er beschloss, mit dem Beleidigtsein ein bisschen zu warten. »Aber was für eine Besonderheit gibt es dann zum Beispiel bei Rex? Er ist doch ein ganz normaler Schäferhund.« »Rex gehört zur Rasse der Hütehunde. Deshalb ist er sehr fürsorglich und hat einen besonderen Sinn für Gerechtigkeit. Sind das etwa keine besonderen Eigenschaften?« »Ach so, jetzt habe ich verstanden, nach welchen Besonderheiten man suchen muss. Ich glaube, ich laufe mal zu den anderen, um diese Eigenschaften an ihnen zu entdecken.« »Ja, lauf«, lächelte der alte Nestor, »und versuch weiterhin ein guter Schüler zu sein. Den ersten Teil der Wahrheit hast du ja schon sehr schnell begriffen. Je weniger du an dich selber denkst, umso mehr Gutes wirst du bei den anderen entdecken. Ich versuche es, aber der zweite Teil ist irgendwie schwieriger. Aber dafür erntest du dabei noch bessere Früchte. Wirklich? Ja, viel bessere. Probier es aus, dann wirst du schon sehen.« Nestor schmunzelte, dann rollte er sich in seinen geliebten warmen Hundehütte zurück. Arpad wetzte los, um zu üben. Er stand ja erst am Anfang seines Lebens und hatte noch so viel zu lernen.
Hat dich der Schatz erfreut? Sag weiter es noch heut, damit dein Nachbar nebenan sich mit dir freuen kann.
Hier beenden wir die Schatzsuche für heute. Nächsten Montag geht's weiter.